Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
I'm Alabama bound. I'm Alabama bound. Now when I leave here, walking from town to town, I'm Alabama bound.
Vom 7. bis 17. Juli laufen in Birmingham, Alabama, die World Games. Das sind Weltspiele der nicht-olympischen Sportarten. Erwartet werden 3600 Sportler aus über 100 Ländern. Diese World Games sind nicht so kommerzialisiert wie die Olympiaden. Es geht hier mehr um Freude am Spaß. Es werden keine gigantischen neuen Stadien gebaut, sondern man nutzt im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit die vorhandene gute Infrastruktur und baut sie nur so weit aus wie nötig. Birmingham, also Gastgeberin der World Games. Diese amerikanische Großstadt ist noch wenig bekannt, hat aber viel zu bieten. Es gibt dort unter anderem einige der wichtigsten, aber auch gut zugänglichen Schauplätze der historischen Bürgerrechtsbewegung, das weltweit größte Motorradmuseum und eine sehr gut entwickelte gastronomische Szene. Birmingham hat sich komplett gewandelt von ehemals Kohle und Eisen zu Hightech, Bildung und ausgeprägter Lebensart. Tom Noga war dort. Hier berichtet er uns über das, was er aufgetan und erlebt und gelernt hat.
Bis in die 1960er Jahre herrschte in Alabama gesetzliche Rassentrennung. Wie überall in den Südstaaten der USA. Unter dem Schlagwort Separate but Equal, gleich aber getrennt. Es gab separate Toiletten für Schwarze und Weiße, separate Plätze in Restaurants und Bussen, separate Schulen sowieso und zwei Stadtzentren, getrennt durch den Kelly Ingram Park.
The park holds, for me some bittersweet memories.
Mit diesem Park verbinde ich bittere und süße Erinnerungen. Bitter sind die Erinnerungen an die Kämpfe, die wir hatten, an die Feuerwehrschläuche und Hunde, die sie gegen uns eingesetzt haben.
That's the bitter.
Dwayne Webb geht durch die Grünanlage, auf einem Schotterweg, über den sich die Kronen riesiger Lebenseichen spannen.
Süß dagegen sind die Erinnerungen, wie ich in der Schule heimlich aus dem Fenster geklettert bin, wie ich meine Gruppe angeführt habe, an das Treffen mit den anderen Gruppen und wie wir schließlich alle zusammen hierher marschiert sind. Wir haben gelacht, geredet, gesungen und Gott gepriesen, obwohl wir wussten, dass wir im Gefängnis landen würden.
Gwen Webb trägt hautenge Blue Jeans, Lederjacke und Stiefeletten mit Pfennigabsätzen. Die Aufmachung will nicht recht zu ihrem Beruf passen, denn Gwen Webb ist Pastorin. Davor hat sie 20 Jahre als Polizistin gearbeitet. Und sie ist in der NAACP aktiv, der National Association for the Advancement of the Colored People, der ältesten amerikanischen Bürgerrechtsorganisation. Sie war eines jener Kinder aus Birmingham, die im Mai 1963 mit ihren Demonstrationen das entscheidende Fanal für die Aufhebung der gesetzlichen Rassentrennung gesetzt haben.
You know, we were coming in from all different sides. Here.
Wir kamen aus allen Richtungen, von hier, von dort, von überall. Unser Ziel war das Rathaus, wo Eugene Bull Connor seine Machtbasis hatte.
Im Mai 1963 ist Eugene Connor, genannt der Bulle, Polizeichef in Birmingham. Ein ehemaliger Radiojournalist, der einen weißen Panzer als Dienstwagen fährt, Rassenhass gepredigt hat und dem Ku Klux Klan nahesteht. Diese rassistische Geheimorganisation hat seit Mitte der 1950er Jahre zahlreiche Bombenattentate in Birmingham verübt. Im Volksmund wird die Stadt deshalb Bombington genannt. Gegen den Bombenterror unternimmt Bull Connor nichts. Aber gegen die demonstrierenden Kinder. Seine Bataillone hetzen Hunde auf sie und pferchen sie zu Tausenden in mobile Gefängniszellen. Feuerwehrleute traktieren sie mit Wasserwerfern. Die Kinderdemonstrationen im Mai 1963 sind ein Wendepunkt für die Bürgerrechtsbewegung. Mit Massenprotesten und zivilem Ungehorsam soll das verhasste System der Rassentrennung zu Fall gebracht werden. Project C nennt Martin Luther King die neue Strategie. Der spätere Träger des Friedensnobelpreises ist einer der Anführer der Bewegung. Das C steht für Confrontation.
The night meeting with Dr. King at the church.
Am Abend vor der ersten Demo trafen wir uns in einer Kirche. Dr. King fragte, wer von euch ist bereit, mir zu folgen? Ich stand auf. Und als ich mich umblickte, sah ich, dass sich nur Kinder erhoben hatten. Die Erwachsenen hatten Angst, auch um uns. Man hatte ihnen mit dem Verlust ihrer Arbeit gedroht. Wie sollten sie ihre Familien ernähren? Also dachten sie zweimal nach. Die Reihen begannen sich zu lichten und die Bewegung geriet in eine Sackgasse.
8 Tage halten die Kinderproteste an. Bilder von Polizisten, die wehrlose Kinder niederprügeln, flimmern über die amerikanischen Fernsehschirme. Dann muss Bull Connor seinen Stuhl räumen. Die Bürgerrechtsbewegung hat einen großen Sieg errungen. 3 Monate später, im August 1964, hält Martin Luther King vor dem Kapitol in Washington seine wohl berühmteste Rede. Vor über 250.000 Menschen und Millionen vor dem Fernseher entwirft er in Form eines Traumes eine Welt, in der Menschen nach ihrem Charakter beurteilt werden und nicht nach ihrer Hautfarbe.
I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Im Kelly Ingram Park erzählen Skulpturen von den Kinderdemonstrationen. Ein Polizist, den Schlagknüppel schwingend, Kinder hinter Gittern, ein Hund, der mit gefletschten Zähnen ein Kind attackiert. Am südlichen Ende des Parks eine Kirche, die 16th Street Baptist Church. Im September 1963 lässt der Ku Klux Klan dort eine Bombe hochgehen. 4 kleine Mädchen sterben. Es sollte 39 Jahre dauern, bis 3 der 4 Bombenleger rechtskräftig verurteilt werden. Der 4. ist da schon verstorben. Die Gegend um den Kelly Ingram Park bildet heute den Civil Rights District. Dazu gehört auch ein sehenswertes Museum, das die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung erzählt. Der Civil Rights District ist die Touristenattraktion in Birmingham.
Guck dich um. So viele Menschen kommen heute nach Birmingham, um von unserer Geschichte zu lernen. Das ist unser Vermächtnis. Auch du bist deswegen hier.
Auch Barry McNeely ist in der Bürgerrechtsbewegung verwurzelt. Seine Tante und sein Onkel waren Kinderdemonstranten. Barry McNeely steht auf einem Hügel, dem Vulcan Park. Von hier oben überblickt er ganz Birmingham. Das Zentrum mit seinen Hochhäusern und den breiten Straßen, die angelegt wurden für künftiges Wachstum. Die Wohnsiedlungen, die sich um das Zentrum gruppieren. Und die Industriebrachen entlang der Eisenbahnlinien.
Birminghams Geschichte ist eng verknüpft mit der Stahlindustrie. Wie eng, kann man von hier oben erkennen. Nach der Gründung im Jahr 1871 lockte Birmingham Menschen aus dem ganzen Land an. Hier gab es Arbeit in einer Zeche, einem Steinbruch, an einem Hochofen oder bei der Eisenbahn. Die Menschen kamen in Massen. Man sagte damals, Birmingham sei über Nacht zur Großstadt geworden, auf magische Weise. Daher die Bezeichnung The Magic City.
The Magic City heißt auch ein Album des legendären Free-Jazz-Musikers Sun Ra aus dem Jahr 1965. Sun Ra hat unter anderem in Chicago gelebt, in New York und Berkeley in Kalifornien. Geboren und aufgewachsen aber ist er in Birmingham. Hier hat er nach seinem Tod auch seine letzte Ruhe gefunden.
Birmingham hatte die 3 Rohstoffe, die es für die Produktion von Stahl braucht. Und zwar in großen Mengen. Eisenerz, Kalkstein und Kohle. Direkt unter uns lagern die Vorkommen an Eisenerz. Vulcan Park ist Teil eines Gebirgskamms des Red Mountain, daher der Name. Wenn Eisen rostet, färbt es sich rot.
Heute ist Red Mountain ein Naherholungsgebiet, mit lauschigen Wäldern, durch die sich ein Bach schlängelt, und Pfaden für Mountainbiker. Mit Rast- und Picknickplätzen und einem begehbaren Stollen. Der führt waagerecht in den Berg und gehörte zu Eureka One, der ersten Mine Birminghams. Wobei, ein Berg ist Red Mountain nicht. Der höchste Punkt ist gerade mal 312 Meter.
Nach dem Ende der Sklaverei steckten die Afroamerikaner hier in Pachtwirtschaft fest und im Sharecropping, als Baumwollpflücker auf Land, das ihnen nicht gehörte. In der Stadt konnten sie ein neues Leben anfangen. Viele Betriebe haben zudem Strafgefangene ausgeliehen, die quasi umsonst gearbeitet haben. Dadurch hatte Birmingham lange die niedrigsten Arbeitslöhne im ganzen Land. Investoren versprach das hohe Gewinne.
In der Mitte von Wagon Park steht eine Statue. Hammer und Amboss in der einen Hand, in der anderen eine Pfeilspitze. Die Statue thront auf einem Turm aus Kalkstein. Eine von Zypressen gesäumte Treppe führt hinauf. Die Statue stellt Vulcanus dar, den römischen Gott des Feuers.
It is the largest cast iron statue on the face of the earth. Over 57 feet tall and he's several tons.
Sie ist mehr als 17 Meter hoch und wiegt ein paar Tonnen. Sie symbolisiert Birminghams Verlangen nach weltweiter Anerkennung. Anfang des 20. Jahrhunderts haben Birminghams Industrielle parallel 4 Hochhäuser bauen lassen. Und die Statue für die Weltausstellung in St. Louis im Jahr 1904. Dort hat sie den ersten Platz gewonnen. Und Birmingham hat der Welt signalisiert, hier sind wir und das machen wir.
In den 1920er Jahren leben 450.000 Menschen in Birmingham. Damals mehr als in Los Angeles, San Francisco und Washington. Heute zählt Birmingham nur noch 200.000 Einwohner. Das schleichende Ende der Stahlindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Stadt schwer getroffen. Und nach der Aufhebung der Rassentrennung sind viele weiße Familien ins Umland gezogen. Zurückgeblieben ist, wer es sich nicht anders leisten konnte, vor allem Afroamerikaner. Abends in Birminghams Zentrum. Autos sind kaum noch unterwegs, Menschen sowieso nicht. Wie in vielen amerikanischen Städten kommen sie zum Arbeiten ins Zentrum und verlassen es nach Büroschluss gleich wieder. Viele Gebäude stehen leer, doch mehr und mehr werden renoviert. Birmingham erlebt einen neuen Boom. Größter Arbeitgeber ist die University of Alabama mit mehr als 20.000 Beschäftigten. Die Hälfte davon in den angeschlossenen Krankenhäusern und medizinischen Forschungseinrichtungen. Dass Stadterneuerung funktioniert, zeigt der Pepper Place, ein ehemaliges Industriegebiet. Samstags ist hier Markt. Zwischen alten Lagerhallen aus Backstein verkaufen 150 Farmer selbst angebaute oder hergestellte Produkte. Obst und Gemüse, Käse, Wurst, Honig und Marmelade.
Wir haben angefangen, um Bauern aus der Gegend zu helfen. Sie waren praktisch ausgerottet.
Catherine Sloss Jones. Sie ist die Urenkelin von James W. Sloss, einem der Gründer Birminghams. Sloss war ein Stahlmagnat. Mitte des 19. Jahrhunderts gelang es ihm, Birmingham ans Eisenbahnnetz anzuschließen. Catherine Sloss Jones leitet Sloss Real Estate, eine Firma, die sich auf Stadterneuerung spezialisiert hat. Der Bauernmarkt war ihre Idee.
Die Bauern mussten mit den großen Agrarfirmen konkurrieren und litten unter der Zersiedlung. Es gab damals 2 Top-Restaurants in Birmingham. Deren Inhaber waren die eigentlichen Helden. Sie haben unsere Idee unterstützt. Angefangen haben wir mit 7 Bauern und diesen beiden Restaurants. Mit ihnen haben wir den Markt aus der Taufe gehoben. Jetzt pulsiert hier das Leben.
Es ist 10 Uhr früh am Samstag und hunderte Besucher schieben sich von Stand zu Stand. Fast alle sind weiß. Wie in vielen Städten im Süden ist die Rassentrennung geblieben. Nicht mehr gesetzlich, sondern ökonomisch. Die alten Lagerhallen beherbergen Restaurants mit schwindelerregend hohen Preisen, Coffeeshops, Werbeagenturen, Kunstgalerien und Plattenfirmen.
Die Gegend war lange verlassen. Die tollen alten Industriegebäude standen leer. Um den Markt herum ist sie zu neuem Leben erwacht. Hier schlägt das kreative Herz Birminghams.
Graues, aus der Stirn gekämmtes Haar, weiße Stoffhose, dunkelblauer Blazer, distinguiertes Auftreten.
Unser Meisterkoch Frank Stitt. Er ist fantastisch. Ihm gehört Highlands Bar and Grill, eines der besten Restaurants im ganzen Land, und 2 weitere. Ohne ihn hätte es diesen Markt nicht gegeben. Anfangs haben die Farmer das Übliche angebaut. Eine Sorte Kürbis, eine Sorte Tomaten. Langweilig und typisch für die Südstaatenküche. Frank hat die Farmer inspiriert, baut Spargel an, kleine Auberginen, Rucola und viele andere Gemüsesorten. Und sie haben das gemacht. Deshalb haben wir heute eine solche Vielfalt.
So we have great variety here. Auch die Highlands, in denen Frank Stitt seine Restaurants betreibt, waren früher keine gute Gegend. Zur Zeit der Stahlbarone war hier das Rotlichtviertel. Später sonnten Motorrad- und Autoläden die Hauptstraße.
The thought of doing a nice restaurant was a little peculiar to some people.
Hier ein vornehmes Restaurant aufzumachen, ist vielen seltsam erschienen. Aber ich dachte mir, die meisten wohlhabenden Leute leben auf der anderen Seite des Hügels und arbeiten im Zentrum, an der Uni oder in den Kliniken und kommen auf dem Nachhauseweg hier vorbei. An der Bar können die Geschäftsleute und Ärzte nach der Arbeit einen Drink nehmen und später zum Abendessen mit ihren Familien zurückkommen.
Abends im Chez Fonfon. Pastellfarbene Wände, Parkettfußboden, alte Tische und Stühle aus Eichenholz. Französische Bistro-Atmosphäre in Birmingham, Alabama. Auch Chez Fonfon gehört Frank Stitt. Außerdem noch La Bottega, ein italienisches Restaurant. Alle drei basieren auf derselben Idee. Internationale Küche mit den typischen Zutaten des Südens. Katzenbels, Flusskrebse, süßer Mais, Okra. Auch Chris Hastings verfolgt in seinen beiden Restaurants ein ähnliches Konzept. Stitt und Hastings haben andere Köche inspiriert. Für amerikanische Gastrokritiker gilt Birmingham wegen der Vielzahl erstklassiger Restaurants als Dinner Table of the South, als die Food-Destination in den Südstaaten.
We pride ourselves on the healthiness of how light you feel.
Wir sind stolz auf unsere neue, gesunde Küche. Wie leicht man sich fühlt, wenn man etwas isst, das sorgfältig zubereitet wurde, mit dem richtigen Bewusstsein und besten Zutaten. Der Süden war immer bekannt für seine schlechte Küche, dass alles frittiert wurde. Damit haben wir aufgeräumt, besonders hier in Birmingham. Heute haben wir hier eine ganz andere Reputation.
I do believe that reputation has changed.
Das Essen kommt auf den Tisch. Grüner Spargel mit Rührei, ein Kräutervinaigrette, gebratene Okraschoten, ein Schnittlauch-Aioli und als Hauptgang frischer Zackenbarsch aus dem Golf von Mexiko mit Fenchel, Limetten und Olivenöl. Nur leicht auf einer Seite angebraten. Ein Gedicht.
12.30 Uhr gleich im Deutschlandfunk sollten Sie zu Tisch sein. Guten Appetit. Tom Noga über die Stadt Birmingham in Alabama. Der US-amerikanische Komponist Louis Moreau Gottschalk aus New Orleans schrieb im 19. Jahrhundert dieses Stück hier, in dem er den Klang des Banjos auf das Klavier überträgt. Hören Sie bitte mal.